Das ist auch der schlichte Grund, warum ich da jetzt drauf herumreite, auf der Analyse des Gesamtprozesses. Denn wenn es auch, wie die ersten beiden Abschnitte zeigen, für jeden einzelnen Kapitalisten durchaus schwierig ist, diesen Verwertungsprozess erfolgreich zu Ende zu führen, und zwar nicht nur einmal, sondern kontinuierlich, dann heißt das noch lange nicht, dass ein Erfolg oder Misserfolg einzelner Kapitalisten auch bedeutet, dass das gesamte System ins Wanken oder gar in eine Krise kommt. Dazu kann man erst etwas sagen, wenn man sich tatsächlich auf der Ebene des eines kapitalistischen Systems bewegt, also das macht, was Marx in dem dritten Abschnitt versucht, den Zusammenhang der vielen verschiedenen einzelnen Kapitalien und ihrer Kreisläufe aufzudröseln und dann auf eine möglichst einfache Form zu bringen, indem man diese kausale und funktionale Abhängigkeit der Kapitalien voneinander verfolgen kann. Ne? Und das erst ist der Begriff des gesellschaftlichen Gesamtkapitals. Ne? Das ist also nicht nur alles zusammengeworfen in einen Topf, sondern die Vorstellung davon, dass die individuellen Kapitalien tatsächlich funktional und kausal untereinander zusammenhängen. Das versucht er auf eine sehr einfache Formel zu bringen. Nun ist Marx ein Pionier. Und zwar nicht nur bei der Analyse des Kapitalumschlags und bei der Analyse des Kredits, sondern auch hier in diesem dritten Abschnitt bei der Analyse des Gesamtprozesses. Er ist der Erste, der so etwas entwickelt wie ein Mehrsektorenschema. Und wiederum muss man dazu sagen, dass er nur die zugespitzte Form davon findet, denn Engels hat einen großen Teil der Sachen, die in den Manuskripten stehen, nicht übernommen. Auch weil Marx noch damit kämpfte. Aber es findet sich in den Manuskripten, finden sich auch 6-Sektoren-Schemas und 5-Sektoren-Schemas. Der probiert alles Mögliche aus, wobei er also mit 6 Sektoren kriegt man ziemlich viele vermittelnde Austauschprozesse. Wenn ich das Ganze aufspalte in 6 Sektoren, habe ich ziemlich viele, es geht bis hin zu 9, 10 verschiedene Operationen unter diesen Teilsektoren, damit das Ganze irgendwie funktioniert. Es wird also eine extrem komplizierte Analyse und Marx versucht, das radikal zu vereinfachen. Und die einfachste Form ist es, runterzubringen auf 2 oder 3 Sektoren. Und diese Sektoren werden genialerweise gebildet auf der Grundlage von einer Kombination von Gebrauchswertbestimmungen, der schlichten Unterscheidung zwischen Produktionsmitteln und Konsumptionsmitteln, plus der funktionalen Differenzierung des Produktenwerts, die ihr schon kennt aus dem ersten Buch des Kapitals. Beides zusammengenommen bedeutet, wir haben 2 Abteilungen und beide haben eine völlig gleichartige, homologe, wertmäßige Struktur. Also bei beiden haben wir C plus V plus M. Die Wertbestandteile sind dort zu finden. Nur der Gebrauchswertbestimmung nach sind sie völlig unterschiedlich, aber gleichzeitig so, dass sie zusammenpassen. Um das nun zu zeigen, dass das zusammenpasst, kann man natürlich so tun, als ob große Produkte, und das ist die gängige Vorstellung bis heute, es gibt riesengroße Produktenhaufen und die tauschen sich irgendwie untereinander aus. Die klassischen Ökonomen waren noch Anhänger der Vorstellung, das Geld ist ein reiner Schleier. Und das glauben viele Ökonomen heute auch noch. Geld sei völlig unwichtig und im Grunde genommen geht es immer nur um Barter, um Naturaltausch, ne? Zwischen großen Abteilungen. Marx glaubt das ganz bestimmt nicht. Das ist eine Hauptstoßrichtung seiner Kritik. Der Kapitalismus ist eine Geldökonomie. Also jeder dieser Umsätze funktioniert nur dann, wenn es tatsächlich vermittelnde Geldzirkulationen gibt zwischen diesen verschiedenen Abteilungen und Unterabteilungen. Und genau das macht die Sache auch kompliziert und genau das macht er auch in dem dritten Abschnitt. Also nicht nur die Struktur vorführen, so sieht das aus, wenn wir uns vorstellen, die gesamte Welt ist kapitalistisch. Es gibt nur 2 große Kategorien von Gütern oder Produkten nach der Gebrauchswerteigenschaft und die sind wertmäßig gleichartig strukturiert. Dann muss man noch zeigen, wie die Umsätze und die Austausche zwischen den einzelnen Bestandteilen tatsächlich zustande kommen. Und die sind alle geldvermittelt, also muss man wieder Geldzirkulationen verfolgen. Und genau das macht er auch. Die Gleichgewichtsbedingungen, die dabei herauskommen, sind sozusagen nur der Endpunkt der Analyse. Bei der einfachen Reproduktion, das werdet ihr sehen, ich bringe es hier auf eine ganz simple Formel, wenn man also nicht akkumuliert, wenn das Ganze nicht wächst, sich nur genauso reproduziert, wie es schon vorher war, was eine völlig unrealistische Unterstellung ist, gerade in kapitalistischen Ökonomien, die mal wachsen, eine hohe Dynamik haben, dann kann man das auf diese einfache Formel bringen, die ihr da seht, die werdet ihr auch finden in dem Text, in etwas anderer Schreibweise. Es gibt also unterschiedliche Schreibweisen dafür. Das heißt einfach, dass das konstante Kapital der Abteilung 2 sich austauschen muss gegen das variable Kapital und den Mehrwert der Abteilung 1. Wenn dieser Austausch klappt, dann hat man sozusagen die Bedingung, unter der das reine kapitalistische Gesamtsystem sich von Jahr zu Jahr, von Periode zu Periode in immer der gleichen Form reproduzieren kann. Wenn das Ganze erweitert wird, dann sieht das komplizierter aus. Dann muss man nämlich einbeziehen die akkumulierenden Bestandteile und sogar die Zunahme der Konsumption der Kapitalistenklasse. Man kann alles hier sitzt also unter AV, sitzt auch die Akkumulation von variablem Kapital drin, es wächst also alles Mögliche. Und das ist noch eine furchtbar einfache Form, denn die Komplikation kommt erst dann, wenn man zur Kenntnis nimmt, dass die sich ja auch verändern. Also, dass die Zusammensetzung der Kapitalien sich in beiden Abteilungen verändert. Und auch dafür kann man wiederum Gleichgewichtsbedingungen angeben. Also damit will ich euch nicht langweilen, es ist aber möglich. Also es wird dann etwas mathematisch, sogar hochmathematisch, aber es ist also alles lösbar, kein großes Problem. Nur, wenn man das macht und selbst in dieser relativ einfachen Form, die bei Marx nicht voll ausformuliert ist am Schluss, aber die hat man sozusagen schon vor Augen und man ist auf seiner Spur, dann hat man einen neuen Ausgangspunkt gewonnen, nämlich jetzt kann man erklären, wie zyklische Krisen zusammen zustande kommen können. Und auf der anderen Seite hat man eine sehr böse, harte Frage. Man muss jetzt herausfinden, was hält eigentlich eine kapitalistische, dynamische Ökonomie im Gleichgewicht? Denn ich kann ja wunderbar Gleichgewichtsbedingungen formulieren. Und das sieht ja auch alles wunderbar aus. Nur, wer garantiert mir denn, dass diese Art von Ökonomie sich eigentlich dem Gleichgewicht nähert oder irgendwie in diesem Gleichgewicht gehalten wird? Marx weiß das ganz genau. Die Gleichgewichtsbedingungen zu benennen, ist etwas völlig anderes, als zu behaupten, dass das ganze System sich im Gleichgewicht befände oder dass es zum Gleichgewicht hinstrebt. Und das ist nun eine uralte Auseinandersetzung, schon unter den klassischen Ökonomen und dann noch viel mehr in der sogenannten neoklassischen Ökonomie, die eine Gleichgewichtsökonomie ist. Die basiert auf der immer erneut in verschiedensten Varianten durchdiskutierten Behauptung, dieses privatkapitalistische marktwirtschaftliche System strebt zum Gleichgewicht. Und was immer die Beteiligten tun, ist sozusagen ein bewusst oder unbewusst ein Beitrag zum Gleichgewicht. Marx' These ist völlig anders. Nee, überhaupt nicht. Es gibt überhaupt keinen eingebauten Mechanismus, der zum Ausgleich oder zum Gleichgewicht strebt. Es gibt im dritten Band einen, auf den werdet ihr noch kommen. Das ist der Ausgleichsprozess der Profitraten. Aber das ist ein höchst krisenhafter Prozess. Also das findet zwar ein Ausgleich statt, aber das heißt nicht, dass dieser Ausgleich zum Gleichgewicht führt und schon gar nicht zum volkswirtschaftlichen Gleichgewicht. Was Marx anführt, ist vielerlei, um zu erklären, warum der Kapitalismus nicht in einer Dauerkrise ist. Denn wenn man also von sich schlicht und einfach in Erinnerung ruft, was das für ein ökonomisches System ist, für das wir gerade Gleichgewichtsbedingungen aufgestellt haben, dann weiß man auch, dass es eher eine erstaunliche Tatsache ist, wenn dieses System über längere Zeit hinweg sich einigermaßen störungsfrei entwickelt. In der Regel ist das ja auch nicht so. Marx' Argumente sind auf verschiedenen Ebenen. Er weist zunächst mal darauf hin, dass es diese gesamte kapitalistische Produktion vielerlei Elastizitäten hat, also vielerlei Reserven. Das fängt schon damit an, dass sie natürlich operiert mit den dem relativ elastischen Menschenmaterial, von denen kann man mehr oder weniger verlangen. Also die Arbeitsintensität lässt sich variieren, die Dauer der Arbeitszeiten, die Produktivität lässt sich, alles Mögliche lässt sich variieren. Kapitalistische Ökonomien sind hoch flexibel, vor allen Dingen auf Kosten immer derjenigen, die dann flexibel gebraucht werden. Es gibt auch Elastizitäten innerhalb der kapitalistischen Zirkulation. Auch da kann man manipulieren. Der Kredit ist das Hauptelement. Es gibt die ganze Serie von sogenannten Wertrevolutionen und Preisrevolutionen, auf die Marx immer wieder hinspielt, andeutet. Also ab und zu gleicht sich das gesamte System aus, und zwar nicht notwendigerweise das gesamte auf einen Schlag, sondern es kann auch in Teilsektoren ein Ausgleich stattfinden, dadurch, dass die gesamte Wertbasis verändert wird. Und das muss nicht immer schlagartig geschehen, das geschieht auch mitunter langsam, aber sicher. Es gibt also nicht nur den Verwertungsprozess, es gibt gleichzeitig einen Entwertungsprozess, der ununterbrochen vorgeht. Und es gibt schnelle und langsame und rapide Preisveränderungen innerhalb so einer kapitalistischen Ökonomie. Für Marx spielt selbstverständlich auch die Weltmarktexpansion eine große Rolle, also die räumliche Expansion. Kapitalismus ist kein statisches System in einem Land, in einer Region der Welt. Es expandiert kontinuierlich und die nicht-kapitalistischen Räume werden dabei mitgedacht. Das Beweisziel ist aber schon sehr ambitioniert, und wiederum muss man sich daran erinnern, das Beweisziel wird formuliert gegen eine herrschende ökonomische Lehre, in der das sogenannte Sayesche Gesetz absolut dominiert, und das dominiert, auch wenn einzelne spätere Ökonomen es angegriffen haben, wie beispielsweise Keynes, nach wie vor. Und das ist die Überzeugung, dass letzten Endes diese kapitalistische Ökonomie immer zum Gleichgewicht strebt und dass Krisen niemals allgemein sein können. Es gibt nur partielle Störungen, aber allgemeine Krise, also allgemeine Überproduktion auf allen Märkten gleichzeitig, das kann nie sein. Es kann immer nur Teilungleichgewichte geben, die sich gegenseitig kompensieren. Sayes Gesetz heißt schlicht und einfach, jedes Angebot schafft seine eigene Nachfrage. Das gibt es in verschiedenen Varianten. Marx' gesamte Analyse hier, wie schon im ersten Band, ist eigentlich dagegen gerichtet, um zu zeigen, dass dieser Zusammenhang von gesellschaftlicher Gesamtproduktion und effektiver Gesamtnachfrage keineswegs ein Automatismus ist, schon gar keine Identität, sondern dass sie sehr voraussetzungsvoll ist, ohnehin nur als Prozess in Zeit und Raum analysiert werden kann. Er will zeigen, dass allgemeine Krisen notwendig periodisch wiederkehren. Das ist noch nicht gezeigt, wenn ich sagen kann, also die Bedingungen des Gleichgewichts sind höchst kompliziert und die Bedingungen als solche werden nicht automatisch erfüllt. Das ist auch völlig klar die Richtung seiner Analyse in diesem dritten Abschnitt. Es ist keine Krisentheorie, aber es ist ein Element dazu. Es erklärt die Bedingungen des Gleichgewichts, es zeigt gleichzeitig, dass die nicht automatisch erfüllt werden. Um zu zeigen, wie die erfüllt werden, muss man eigentlich noch ein paar Schritte weitergehen. Insbesondere dann, wenn man an das gesamte Programm denkt, nämlich nicht nur einzelne allgemeine Krisen, sondern periodisch wiederkehrende, zyklische Krisen vorzuführen, und zwar als ein notwendiges Element dieser kapitalistischen Ökonomie. Es ist kein Wunder, dass diese ganze unabgeschlossene Analyse am Ende des zweiten Buchs der Ausgangspunkt war für heftige Debatten. Nochmals Engels. Engels war hat ganz klar gesagt, was er davon hält. Er sagte, also erstmal, diese Untersuchungen sind den zeitgenössischen Ökonomen ein Buch mit 7 Siegeln. Das verwunderte ihn überhaupt nicht. Die beschäftigen sich einfach nicht mit sowas. Und das stimmt auch. Denn die Entdeckung dessen, was Marx da gemacht hat, oder sozusagen die Wiederentdeckung, findet erst in den Jahren der großen Weltwirtschaftskrise 1930er Jahren statt und danach. Also Marx wurde als Wachstumstheoretiker und Theoretiker des Gesamtprozesses erst in den 1950er Jahren von der offiziellen Ökonomie entdeckt und dann auch mit Lob überschüttet, obwohl man ihm nicht gefolgt ist. Aber etliches von der heute gängigen ökonomischen Wachstumstheorie ist sozusagen direkt, baut direkt auf Marx'schen Einsichten auf. Engels sagt sehr klar, die Untersuchungen, Ergebnisse im zweiten Band sind nur Vordersätze für den dritten. Das ist sozusagen der Zwischenschritt, den man machen muss. Aber um die Mittelglieder richtig zu verstehen, muss man sie in ihren Kontext setzen, zwischen dem ersten und dem dritten Band. Um nochmal ganz kurz hinzuweisen auf die Geld- und Kredittheorie. Die Marx'sche Geldtheorie steht eben nicht nur in den ersten drei Kapiteln des ersten Buchs, sondern die ist ein langer Bogen, der erst am Ende ist oder zu Ende geführt wird im fünften Abschnitt des dritten Buchs. Und dazu braucht man unter anderem als einen der notwendigen Vordersätze, Zwischenschritte, die Entwicklung der Kategorie des Geldes als Kapital im zweiten Buch oder im zweiten Band. Der zweite Band des Kapital ist deswegen berühmt geworden, weil er der Anlass war für die erste Marx-Kritik von Marxisten. Und die prominenteste Marx-Kritikerin, die genau diesen dritten analytischen Teil des dritten Abschnitts des zweiten Buchs angegriffen hat, war Rosa Luxemburg. Und Rosa Luxemburg hat ganz ungewollt damit eine Debatte ausgelöst, die eigentlich bis heute noch weitergeführt wird, die ganz erstaunliche Ergebnisse gezeitigt hat und immerhin sozusagen das Niveau der makroökonomischen Diskussion weitgehend bestimmt hat. Sie hatte eine bestimmte Lesart des zweiten Bandes, die man vor allen Dingen sehen kann in ihren leider noch nicht veröffentlichten Vorlesungen zur politischen Ökonomie hier in Berlin an der Parteischule vor dem Ersten Weltkrieg. Sie las nämlich und führte ihren Schülern vor den zweiten Band als Grundlage einer Krisentheorie. Also sie hat nur ganz kurz über diesen zweiten Band gesprochen und dann jeweils also nahm das als Ausgangspunkt, um denen eigentlich Krisengeschichte zu erzählen und sagte, die sämtliche Analysen von Marx in dem zweiten Buch sind genau daraufhin gezielt, sind sozusagen die Voraussetzung dafür, dass man die Geschichte der modernen Krisen versteht und dass man die Gesetzmäßigkeit der modernen Krisen versteht. Sie hat aber im Zuge dieser Arbeit ihre ganz eigene Marx-Kritik entwickelt. Und diese Marx-Kritik zielt auf den dritten Abschnitt. Sie sagt nämlich, Marx' Analyse ist falsch. Ja? Nicht nur unvollständig, sondern falsch. Und sie hat den Ehrgeiz, diese unvollendete oder falsche Marx'sche Analyse des Akkumulationsprozesses zu erweitern und zu verbessern, zum Teil auch zu ergänzen. Und das war der Ausgangspunkt für die sogenannte Luxemburg-Debatte. Und es gibt nur einen kurzen Schritt davor, einen russischen Autor, zufälligerweise nicht Lenin, sondern Turan Baranowski, weniger berühmt, obwohl er auch mal Finanzminister war in der Ukraine, ist ein legaler Marxist, der also später eher Antimarxist wurde. Aber Turan Baranowski hat also ein sehr einflussreiches Buch geschrieben über die Geschichte und Theorie der Handelskrisen in England. Es ist in den 1890er Jahren erst auf Russisch publiziert worden, 1901 dann in deutscher Sprache. Und darin wird das ist der Erste, der das versucht. Er sagt, diese marxischen Analysen, Ende des am letzten Abschnitt des zweiten Buchs des Kapital, sind von ungeheurer Bedeutung für die Verständnis des Akkumulationsprozesses und für die Analyse der Krisen. Und er sagt, hat zwei provozierende Aussagen gemacht. Die erste war, kapitalistische Akkumulation ist im Prinzip grenzenlos möglich. Der moderne Kapitalismus, der expandierende industrielle Kapitalismus mit technologischer Veränderung schafft sich sozusagen seine eigenen Nachfrage, seine eigenen wachsenden Absatzmärkte intern. Und die zweite Aussage war, die Krisen entstehen immer aus Disproportionalitäten, also aus der Verletzung von Gleichgewichtsbedingungen in der Verteilung von Investitionen zwischen den verschiedenen Sektoren. Seither gibt es also die Disproportionalitätstheorie, die eigentlich eine Banalität ist, denn jede Krise ist immer ein Ungleichgewicht, das ist völlig klar, das kann gar nicht anders sein, aber seither war das sozusagen die Standarderklärung, die Abweichung von diesen Gleichgewichtsbedingungen, das ist eben das Moment der Krise.
Jetzt habe ich da eine Frage. Du sagst, dass Baranowski aus marxischer oder marxistischer Perspektive Marx auf zwei Aussagen zuspitzt?
Na, er interpretiert ihn. Er sagt also, lesen wir Marx mal genau und dann zeigt sich also erstmal, das ist auch eine Intervention in eine Debatte unter den russischen Sozialdemokraten, war heftig umstritten, ob das möglich sei, ob, also schon im Stile der späteren Luxemburg-Debatte, ob man für kapitalistische Expansion auswärtige Märkte, also nicht kapitalistische Regionen braucht, ja oder nein. Er sagt, nö, im Prinzip nicht, denn die schaffen sich dadurch, dass der schlicht und einfach durch die Industrialisierung selbst schaffen sie sich ständig wachsende Absatzmärkte. Die Ausweitung der Produktionsmittelindustrien, das sorgt dafür, dass die kapitalistische Akkumulation am Laufen bleibt. Das war kein modellmäßiges oder mathematisch formuliertes Argument, es ist einfach nur eine Behauptung. Das ginge so, man muss nur auf die Expansion setzen. Also wenn man die Industrialisierung, die ständige Veränderung der Zusammensetzung des Kapitals hinzudenkt, das konstante Kapital wird immer größer, das Fixe wird immer größer, im Verhältnis zu der Menge der eingesetzten Lohnarbeiter brauchen die eben immer mehr und mehr und mehr produzierte Produktionsmittel. Und das würde die gesamte Geschichte am Laufen halten. Und die zweite Aussage ist einfach Disproportionalität. Also wo immer Disproportionen auftreten, führen die zu Krisen. Und die entscheidende Disproportion ist die der Verteilung der Investitionen zwischen den verschiedenen großen Sektoren.
Darauf zielte meine Frage. Ja. Ist das nicht eine Aussage, die heute auch in der modernen VWL so getroffen werden könnte? Also ich verstehe jetzt nicht so genau, inwiefern da praktisch ein marxisches Argument stark gemacht wird oder eine Interpretation von Marx. Weil das ist eine Aussage, die kann ich auch in heutigen VWL-Büchern lesen. Wurde mir in meinem VWL-Grundstudium ungefähr auch so erklärt.
Ja, durchaus. Könnte man sagen. Ja. Aber damals war das sozusagen im Kontext der Interpretation oder einer bestimmten Interpretation der Marxischen Theorie, weil die Standardökonomie und die herrschende Lehre beschäftigte sich überhaupt nicht mit sowas. Ne? Also Tugan war schon eine Ausnahme, aber Tugan ist sozusagen nur der Anstoß, wenn ihr so wollt, für die Debatte und die Kritik an ihm war auch sehr scharf und kam sofort. Also erst wurde gesagt, das stimmt nicht, kapitalistische Akkumulation ist nicht grenzenlos. Und Gleichgewichtsbedingungen einfach zu nennen, das ist noch was ganz anderes, als zu behaupten, dass die auch realisiert würden. Und dieses ganze Disproportionalitätsproblem ist eigentlich, oder die Disproportionalitätsthese ist eigentlich eine Scheinbehauptung, eine Scheintheorie, weil ich sozusagen mit der Bestimmung der Gleichgewichtsbedingungen auch schon eindeutig definiert habe, was ein Ungleichgewicht ist. Ich muss aber erklären, wie es zustande kommt. Einfach nur zu sagen, okay, alles was von den Proportionalitätsbedingungen und von den Gleichgewichtsbedingungen abweicht, das ist eine Krise, okay, dann sind wir dauernd in der Krise, das wäre wieder das alte Problem. Ich muss also erklären, warum es Tendenzen gibt, die dazu führen, dass ein Gleichgewicht sich irgendwie herstellt, als auch solche, die genau in die andere Richtung gehen und dann erklären, was stärker ist. Also dies ist noch alles, sind keine modelltheoretischen Erörterungen und Tugan war auch nur der Anstoß. Jetzt wieder Rosa Luxemburg. Rosa Luxemburg sagt in ihrem Buch Die Akkumulation des Kapitals, 1913 geschrieben, das ist nichts anderes als eine lang und breit ausgeführte Diskussion mit Marx, mit einigen Vorgängern und dann dem entgegengesetzt ihre eigene Lösung. Sie sagt mehrere Sachen. Sie sagt, Marx Abstraktionen gehen zu weit. Also unter diesen Abstraktionen, ich habe euch die meisten davon genannt, lässt sich das Problem nicht lösen. Marx löst es auch nicht. Und da hat sie auch nicht so ganz Unrecht, denn das ist ein unvollendeter Text. Jedenfalls in der Form, in der Engels das herausgegeben hat, sieht man sozusagen nur die losen Enden, man sieht noch nicht die Lösungsansätze, die es in anderen Manuskripten doch noch gibt. Wie auch immer, das Problem ist in der vorliegenden Form von Marx selber nicht gelöst. Nur sagt Rosa Luxemburg das viel stärker, es ist auch nicht lösbar unter diesen Annahmen. Also eigentlich hat der alte Marx völlig Unrecht. Sie ist sogar in ihren Privatbriefen ist sie sehr böse. Da spricht sie sogar von Windbeuteleien und so. Also wird sie außerordentlich polemisch gegen den guten Marx. Ihrer Ansicht nach gibt es ein richtiges Problem bei einer wachsenden kapitalistischen Ökonomie, also steigende organische Zusammensetzung des Kapitals, technischer Fortschritt, steigende Mehrwertrate, da entsteht ein unabsetzbarer Warenrest und er hat etwas zu tun mit dem wachsenden Wert des Mehrprodukts und dem steigenden Mehrwert. Der muss irgendwie realisiert werden. Da hat sie wiederum nicht ganz Unrecht, denn in dem zweiten Buch des Kapitals, in den sozusagen in etlichen Kapiteln, kurioserweise noch im zweiten Abschnitt, aber das ist eben nicht richtig durchkonstruiert, das sind sozusagen die Eigenschaften des unvollendet gebliebenen Manuskripts. Da steht, werden plötzlich im Vorgriff analysiert Marx genau dieses Problem, die Realisierung des Mehrwerts. Wo kommt das Geld her, um den zu kaufen? Denn das ist eine alte Position unter den zeitgenössischen Sozialisten. Die These, der Kapitalismus funktioniert deshalb nicht, weil die Arbeiter zu wenig verdienen, um ihr eigenes Produkt zu kaufen. Das war eine zeitgenössische Form der Kapitalismuskritik unter den Sozialisten im 19. Jahrhundert. Führt direkt hin zu einer Form von Unterkonsumptionstheorie. Marx argumentiert dagegen, das ist durchaus möglich. Also der Mehrwert, auch der wachsende Masse des Mehrwerts lässt sich sehr gut realisieren. Luxemburg sagt, es geht nicht. Er löst es nicht, es bleibt ein unabsetzbarer Warenrest. Und dazu kommt das ungelöste Problem der Geldzirkulation, also die Frage, woher kommt immer mehr Geld, woher kommt eine wachsende zahlungsfähige Nachfrage in einer wachsenden kapitalistischen Ökonomie. Der Kern der Sache ist die Analyse der Akkumulationsdynamik. Und das sind also, da hat Luxemburg auch wiederum recht zum Teil. Das ist eigentlich etwas, was man machen müsste, was Marx aber nur ansatzweise macht. Was geschieht bei technischem Fortschritt? Was geschieht, wenn die organische Zusammensetzung des Kapitals in beiden Abteilungen, in allen Sektoren steigt, möglicherweise sogar ungleichmäßig steigt? Und was geschieht, wenn das eintritt, was Marx schon im ersten Buch des Kapitals andeutet, nämlich beschleunigte Akkumulation, Wachstum plus Strukturveränderung. Und darauf findet man in der Tat in dem Manuskript keine klare Antwort. Rosa Luxemburg hat eine Antwort. Sie sagt, die Lösung sind, oder das ganze Problem lässt sich lösen, in dem Moment, wo man den Kapitalismus als expandierendes Weltsystem betrachtet und das Vordringen in die nicht-kapitalistischen Räume als Lösung dieses Problems der Akkumulation betrachtet. Damit hat man auch also mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen, weil man kann gleichzeitig auch angeben, was die Grenze der kapitalistischen Entwicklung, der kapitalistischen Akkumulation ist. Die ist dann erreicht, wenn die gesamte Welt durchkapitalisiert ist, wenn es keine nicht-kapitalistischen Räume mehr gibt. Und diese luxemburgische Marx-Kritik ist nun ihrerseits wieder heftig kritisiert worden von vielen Leuten, also unter anderem von Otto Bauer und von Nikolai Bukharin. Es gibt eine ganze Serie von Leuten, die sich daran beteiligt haben, an der Debatte bis in die 1930er Jahre. Und die haben gezeigt, en Detail, dass Marx unvollendete Schemata der Akkumulation sich erweitern und komplettieren lassen. Die werden dann immer komplizierter, aber es stimmt. Man kann die Analyse der Bedingungen von dynamischen Gleichgewichtspfaden ziemlich weit treiben. Das ist möglich. Und dann kann man auch angeben, wo die Grenzen des kapitalistischen Wachstums liegen. Das wird dann ziemlich mathematisch. Es ist aber machbar. Es ist aber immer noch im Grunde die gleiche logische Operation. Ich definiere Gleichgewichtsbedingungen und die werden immer komplizierter und immer komplizierter. Das wird ganz vertrackt. Also die Formeln nehmen hier so eine ganze Folie ein. Das sind wirklich äußerst vertrackte Formeln, die dabei rauskommen. Aber es geht. Es ist aber immer noch das Gleiche. Ob ich sozusagen so eine Zeile habe mit nur drei Zeichen, einem Gleichheitszeichen in der Mitte und links ein Ausdruck und rechts eine Summe, oder ob es ein riesenlanges Ding ist. Der Logik nach ist exakt das Gleiche. Ich definiere eine Gleichgewichtsbedingung. Die werden immer komplizierter und immer komplizierter. Das heißt eigentlich wiederum, es wird immer unwahrscheinlicher, dass eine kapitalistische Ökonomie im Selbstlauf jemals solche hochkomplizierten Gleichgewichtsbedingungen erfüllen kann. Und ich gebe immer präziser an, warum es eigentlich nicht funktionieren kann. Das ist das. Der Streit ging immer weiter. Der Streit war insofern wichtig, weil es natürlich ging um die Erklärung des Imperialismus und weil es auch ging um die sogenannte Zusammenbruchstheorie, also die Vermutung, dass man selbst wenn, das hat auch kaum jemand behauptet, dass der Marx tatsächlich der Ansicht gewesen wäre, der Kapitalismus bricht so irgendwann früher oder später zusammen. Er hat zwar metaphorisch manchmal so gesprochen oder geschrieben, aber die theoretische Idee war nicht das, einer Zusammenbruchstheorie. Das haben einige Leute im Anschluss an Marx dann mal versucht. Wichtig war schon die Vorstellung, man könne irgendwo die Grenzen bestimmen. Man könne ziemlich eindeutig sagen, es gibt immanente Grenzen kapitalistischer Entwicklung und die kann man aufzeigen und die geben uns ungefähr an, wie weit diese Geschichte getrieben werden kann und auch, dass sie ein notwendiges historisches Ende hat. Nun haben sich viele Leute an dieser Debatte beteiligt. Ich nenne euch nur ein paar Namen. Das sind alles Leute, bei denen man was nachlesen kann. Fritz Sternberg ist sozusagen ein Verteidiger von Rosa Luxemburg, der ganz raffiniert versucht, ihr Argument weiter auszubauen. Henrik Grossmann ist ein wütender Gegner, der als einer der ganz wenigen versucht hat, wirklich ein Modell des Zusammenbruchs aufzuschreiben, also zu zeigen, dass wenn modellmäßig man ausrechnen kann, dass innerhalb von 35 Jahren, also nach 35 Zyklen, ob es nun Jahre sind oder längere Zeiteinheiten, macht nicht so viel aus, ist das System automatisch zusammenbricht. Und zwar in witziger Weise in seiner Konstruktion, weil die Kapitalisten den Hungertod sterben. Die haben also nicht mehr genug übrig, um zu konsumieren. Es gibt die verrücktesten Kombinationen in dieser Debatte. Und dann gibt es also Otto Bauer, der die bis dato elaborierteste Form der Krisentheorie entwickelt hat, auch immer raffinierter. Und einen der wichtigsten Väter des Keynesianismus, soweit es den überhaupt gibt als Theorie, der aber gleichzeitig ein marxistischer Ökonom war, nämlich der Pole Michael Kalecki, der auch also an Rosa Luxemburg angeknüpft hat und eine sehr elaborierte Form der Wachstumstheorie fortgeführt hat. Und es gibt eine Fortsetzung dieser ganzen Geschichte, nämlich in der sozialistischen und sowjetischen Planungsdiskussion, wo das einen anderen Sinn hat. Denn dort argumentierte man, okay, wir befinden uns, nehmen wir mal an, wir befinden uns nicht mehr in einer kapitalistischen Ökonomie, sondern wir haben die Möglichkeit und die Mittel, den wirtschaftlichen Gesamtprozess zu steuern. Dann könnte es ja sehr sinnvoll sein, wenn wir sämtliche Gleichgewichtsbedingungen, auch die allerkompliziertesten, ganz genau kennen. Und deswegen wurde schon in den 1920er Jahren in der Sowjetunion so etwas wie eine Wachstumstheorie entwickelt, in der Absicht, diesen Prozess des Wachsens, der Expansion und der Entwicklung einer sozialistischen Ökonomie tatsächlich zu planen und zu steuern. Ja, das war aber nicht mehr eine krisentheoretische Debatte, sondern eine Debatte über, welche sind die Bedingungen, an denen wir uns in einer Planökonomie systematisch orientieren müssen, um noch einen Schritt weiterzukommen. Die krisentheoretische Debatte ist eingeschlafen, immer wieder, zwischendurch, und fing dann wieder an in den 60er und 70er Jahren und eigentlich genau dort, wo die in den 30er Jahren aufgehört hat, nämlich mit der Feststellung von eifrigen Studenten von Marx, es gibt alle möglichen Aussagen im Marxischen Kapital, in allen drei Bänden, und wenn man die liest und nebeneinander setzt, dann sieht das so aus, als gäbe es ganz verschiedene Krisentheorien bei Marx. Es gibt also die Theorie der Disproportionalitäten oder der Ungleichgewichte, die holt man sich aus dem zweiten Band. Es gibt auch die These oder Theorie der Unterkonsumption, die steht in verschiedenen Stellen verstreut, man kann das so lesen, der Kapitalismus gerät in die Krise, weil es ein Missverhältnis gibt zwischen der wachsenden Produktionskapazität und der immer beschränkten Konsumptionsmöglichkeit der breiten Masse der Arbeitenden. Es gibt die Erklärung mit dem Fall der Profitrate, das kommt dann erst aus dem dritten Buch. Kurioserweise hat man in der Debatte nicht zur Kenntnis genommen, dass das ja Aussagen sind innerhalb auf verschiedenen Stationen einer systematisch gebauten und Schritt für Schritt entwickelten Theorie. Also die müssen sich nicht notwendigerweise widersprechen, sie können zusammenpassen. Das ist aber genau der Ehrgeiz dieser Leute gewesen, also insbesondere von Otto Bauer und Michael Kanetzky, zu zeigen, dass die verschiedenen Aussagen, denen man immer gesagt hat, das ist Marx' Krisentheorie, das widerspricht aber doch dem, was er dann später sagt oder was er ihm gleich, also woanders sagt in den drei Bänden des Kapital, das zusammenzubringen und zu erklären, dass es sich nicht notwendigerweise widerspricht. Dass es sozusagen einen Zusammenhang gibt. Also Unterkonsumption kann man einbauen in die Disproportionalitätstheorie. Man kann zeigen, dass die Entwicklung der Löhne, der realen, der Nominallöhne, ein normales Element ist einer wachsenden, dynamisch wachsenden kapitalistischen Ökonomie, auch die Abnahme der Relativlöhne und das Steigen des absoluten Niveaus der Reallöhne. Kann man alles mitnehmen. Dann kriegt man eine höchst elaborierte Form der Unterkonsumptionstheorie, nämlich immer noch bleibt die Massenkaufkraft, soweit es von der abhängt, zurück hinter der Produktionskapazität. Es gibt also ein Missverhältnis zwischen der Steigerung der Arbeitsproduktivität und der Steigerung der Lohnsätze. Und das bleibt auch so. In kapitalistischen Ökonomien lässt sich das nicht überwinden. Die berühmte fallende Profitrate, ob sie nun ein allgemeines Gesetz ist oder nicht, das werdet ihr im dritten Band lesen, obwohl das nicht exakt in der Form dort steht, wie es im Originalmanuskript von Marx steht. Aber Marx' Ehrgeiz war in der Tat, ein allgemeines Gesetz zu formulieren. Diese Debatte unter anderem, auch späteren Debatten, führt zu dem Resultat, also so allgemein ist das Gesetz nicht, obwohl es gute Gründe gibt für die Annahme, dass die Profitrate fällt. Wenn sie fällt, kann das ein Symptom einer Krise sein, Folge einer Krise, es kann auch die Ursache sein. Es kann eigentlich alles beides sein. Wir kriegen also aus dem Marx'schen Kapital insgesamt nach wie vor, wenn wir nicht weit darüber hinausgehen, also zusätzliche Elemente anfügen, auf die Marx nur hinweist, keine in sich geschlossene Krisentheorie. Wir kriegen mehrere miteinander kombinierbare Krisenerklärungen und nach wie vor ist der zweite Band des Kapital ein nicht mehr, aber auch nicht weniger, als ein notwendiger Zwischenschritt dorthin. Den darf man also nicht vergessen, den braucht man auch. Man muss aber auch nicht meinen, dass die berühmte Krisentheorie im dritten Abschnitt des zweiten Bandes oder sonst im zweiten Band stünde. Man muss vor allen Dingen nicht erwarten, dass etwas über die gegenwärtige Finanzkrise dort schon nachzulesen wäre. Von Marx redet schon im ersten Band des Kapitals über die Geldkrise. Ja? Und da hat er einen ganz klaren Vorstellung davon, was eine Geldkrise ist, im Unterschied zu einer Kreditkrise. Und beide, die Geldkrise und die Kreditkrise, tauchen auch wieder auf im zweiten Buch des Kapital. Und Marx weiß ganz genau, wovon er redet. Eine Geldkrise haben wir bisher noch nicht gehabt. Eine Geldkrise ist der Moment, wo die Zahlungsströme abreißen. Das ist das, was er schon in dem dritten Kapitel des ersten Buches kurz andeutet, weil er eben weiß, wovon er redet. Er hat nämlich Geldkrisen miterlebt in seiner Zeit und auch als auch analysiert. Geldkrise ist etwas ganz Spezifisches. Das heißt wirklich, dass der Zusammenhang der im Zahlungsverkehr der Zahlungsströme, die aneinander anschließen, abreißt. Und das heißt praktisch, dass ihr aus dem Geldautomaten kein Geld mehr kriegt. Und dass am nächsten, ersten oder wann immer das sein mag, kein Gehalt mehr ankommt. So läuft das nämlich. Das haben wir bisher noch nicht erlebt. Wir haben eine Kreditklemme, das ist was anderes. Und diese Form kennt der alte Marx ganz genau, denn die gab es auch schon im 19. Jahrhundert. Und sein Ehrgeiz ist in der Tat, auch zu zeigen, dass eine Krise eben nicht nur ein allgemeiner Kladderadatsch ist, sondern ein strukturierter Ablauf in der Zeit. Das bricht sozusagen in einer bestimmten Struktur bricht es zusammen oder bricht es ein, so ein System. Und das fängt an einer Stelle an, in der Regel im Finanzsektor, das war auch schon im 19. Jahrhundert so, und dann greift es über auf die Realökonomie und auch das läuft in Phasen. Also man kann Krisen durchaus analysieren als ökonomische Phänomene. Marx hat einen enormen Ehrgeiz, aber was er im Kapital macht, geht eben noch nicht so weit. Auch was er im dritten Buch des Kapital macht, ist zwar der Ansatz einer Analyse der modernen Finanzmärkte, der Ansatz also auch der Begrifflichkeit, die man dafür braucht, wie die der fiktiven Waren, des fiktiven Geldes und des fiktiven Kapitals. Und das ist nochmal eine Stufe höher als das, was im zweiten Buch kommt. Im zweiten Buch geht es um Geld als Geld und Geld als Kapital. Im dritten kommt also fiktives Geld, fiktive Ware, fiktives Kapital hinzu. Und dann sind wir eigentlich erst relativ dicht bei dem, was man, wovon man gegenwärtig reden müsste. Aber immer noch ist das keine Theorie oder Erklärung einer Börsenkrise oder einer Spekulationskrise, obwohl Marx sie sehr gut kennt. Sein Ehrgeiz ist, das alles miteinander zu verbinden. Ob das tatsächlich gelungen ist, das ist noch eine offene Frage. Diese Debatte zeigt, dass selbst wenn man der Ansicht ist, es ist nicht gelungen, dafür gibt es gute Gründe. Also zu sagen, Marx ist zwar der Pionier der systematischen Kritik der politischen Ökonomie, aber er hat längst nicht alle Probleme gelöst und hat auch ist längst nicht in der Lage gewesen, sein gesamtes gigantisches Programm jemals einzulösen. Selbst wenn man das sagt, mit guten Gründen, kann man immer noch zeigen, dass man mit marxischen Mitteln ein ganzes Stück über Marx hinaus kann. Das ist möglich. Dass also diese Herren unter anderem, angestoßen von der schon genannten Dame, also von Rosa Luxemburg, haben das gezeigt.
Das würde ich gerne jetzt erstmal als einen Schlusspunkt für deinen Vortrag nehmen.
Okay.
Vielen Dank. Gut.